Das ist der Filmsünder-Podcast zur Oscar-Verleihung 2024 oder auf gut Englisch zu den 96. Academy Awards, wo in der Nacht vom 10. auf den 11. März 2024 über die Bühne sind gegangen. Übertragen worden ist die ganze Chance vom US-amerikanischen Fernsehsender ABC und in dieser Folge gehört ihr auch diverse Soundausschnitte von dieser Verleihung, die alles, was ich erzähle, für euch noch ein bisschen veranschaulichen sollen. Tonausschnitte habe ich aus YouTube-Videos geholt. Die meisten davon sind auf dem YouTube-Kanal von ABC News selber. Weitere Töne habe ich dann aus Videos auf dem Kanal ABC 7, Jimmy Kimmel Live oder Deadline Hollywood. Und einen Zusammenschnitt mit diversen Filmtrailern zu den Nominierten für den besten Film findet ihr auch noch. Und einen Schlusston aus dem Film The Naked Gun aus dem Jahr 1988 von David Zucker. Das alles gehört ihr in dieser Episode und alle Links zu diesen Videos, wo das Ton Material in dieser Folge herkommt und wer die Urheber sind von diesem Tonmaterial, sie verlinkt in den Shownotes. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spass mit der Filmsünder-Spezialfolge zu den Oscars 2024 und zum Einstieg hören wir jetzt zuerst noch einmal der aus meiner Sicht schönste Moment von der Oscar-Verleihung aus dem vorderen Jahr.
My mom is 84 years old and she's at home watching. Mom! I just want an Oscar!
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur grossen Oscar-Rückschau 2024 hier auf dem Filmsünder-Kanal. Wie ihr mich das ja von letztes Jahr schon gewöhnt war, müssen wir doch am 11. März, wie die alte Fasnacht hinten nachkommen und auch noch über die Oscars reden, obwohl das jedes Medium heute den ganzen Tag durch schon gemacht hat. Aber wenn ihr heute durch den Tag mit Scheuklappen seid unterwegs gewesen, macht es ja nichts, wenn ich jetzt hier nochmal eine Podcast-Folge zu den Oscars mache, weil ja da eben doch ein bisschen Redebedarf. Obschon ich ja eigentlich ursprünglich geplant hatte, eine Live-Sendung zu machen. Also live, ist ein bisschen übertrieben gesagt. Aber ich hätte eigentlich wollen, die Oscars in der Nacht vom 10. auf 11. März mitverfolgen und live dazu den Podcast aufnehmen. Das hat dann aber dann schlussendlich nicht funktioniert, obwohl ich mich eigentlich schon die ganze Woche darauf gefreut habe. Aber dann bin ich extra früh aufgestanden am Sonntagmorgen, habe gefunden, so, der bin ich dann am Abend entsprechend müde, kann vor der Oscar-Verleihung schnell ein paar Stunden herlegen. Und dann um 12 Uhr, wenn es wirklich losgeht, also nach unserer Zeit, stehe ich dann wieder auf und bin fit, für das zu machen. Das Blöde war echt, ich bin irgendwie um 11:30 erwacht und gemerkt, nein, irgendwie ist Schlafen schon ein bisschen geiler, als jetzt die Oscar-Verleihung zu schauen und dazu einen Podcast aufnehmen. Und darum kommen wir jetzt erst, mehr als 12 Stunden später, nachdem die Oscars fertig waren, in Genuss von dieser Folge. Aber das ist ja im gleichen Stil wie letztes Jahr und darum hoffe ich jetzt mal, dass euch das nicht gross stört. Bevor wir aber schauen, was an der Oscar-Verleihung 2024 Schönes oder weniger Schönes passiert ist, muss ich noch schnell etwas nachliefern. Und zwar betrifft es meine Vorschau, die ich gemacht habe vor ein paar Wochen. Weil ich habe ja Prognosen gestellt, was bei den Oscars 2024 so rauskommen könnte, also, beziehungsweise was ich denke, das könnte rauskommen und was ich mir die auch wünschen würde. Und ich habe dann im Nachhinein gemerkt, eigentlich war das ein bisschen blöd gewesen, habe ich das gemacht, ohne nicht einmal zumindest alle 10 nominierten Filme zu sehen oder gesehen zu haben für einen besten Film. Und das hat mir dann irgendwie gleich nicht so in Ruhe gelassen. Ich habe gefunden, hey, aber wenn du schon eine Oscar-Sendung machen willst, hier auf diesem Kanal, dann müsstest du zumindest alle besten Filme, oder die für den besten Film nominiert sind, gesehen haben. Und dann gibt es ein paar, die sind jetzt schon auf Streaming-Diensten verfügbar. Dort habe ich mir die reingezogen, bin aber auch noch ein paar Mal in Kino gegangen, bis ich dann die 10 Filme vor einer Woche jetzt genau, oder ein bisschen mehr als einer Woche, gesehen habe. Ich bin nämlich am Samstag, 2. März, frisch aus dem Kino gekommen, wo ich den letzten von diesen 10 Filmen gesehen habe. The Zone of Interest, wo ja die Geschichte erzählt von einer Familie, von einer Nazi-Familie, die vis-à-vis vom KZ Auschwitz lebt. Und nachdem ich jetzt all die Filme gesehen habe, habe ich dann gewisse Anpassungen müssen machen, was meine Oscar-Prognose und auch meine Wünsche angehen, was die Oscars angeht. Und darum kommen wir jetzt exklusive Genuss von etwas, das ich vor einer Woche aufgenommen habe, also am Samstag, 2. März, wo ich nochmal meine Prognose ein bisschen überarbeitet habe. Und ich entschuldige mich jetzt schon, weil der Bodo von denen natürlich das Gefühl hatte, dass es dann die grosse Live-Chance gibt mit mir, oder mit mir, wo die Oscars kommentiert, was ja jetzt leider nicht eingetroffen ist. Aber die verzeiht es, dass der Bodo nicht weiss. Aber auf jeden Fall schalten wir schnell zurück zum Bodo, wo eine Woche oder ein mehr als eine Woche jünger war, wo man mal so ein über die Nominierten für den besten Film sinniert hat. Merci, in Zukunft, Bodo, du tönst nicht so frisch. Das liegt aber auch nicht daran, dass du jetzt eine Woche älter bist, sondern weil es jetzt mitten in der Nacht ist. Aber eben wie gesagt, oder wie du gesagt hast, ich muss da noch mal ein bisschen büscheln, weil letzte Woche, beziehungsweise vor 2 Wochen, wenn ihr das hört, habe ich ja schon mal so ein bisschen Prognosen abgeliefert, was den besten Film angeht, der an den Oscars könnte gekürt werden. Und jetzt mit all diesen 10 Filmen im Hinterkopf muss ich da, glaube ich, schon noch mal ein bisschen dahinter. Weil es kommt extrem darauf an, wie die Oscar Academy, also die schlussendlich entscheiden, wer der Oscar bekommt, wie die so drauf sind. Welches Thema ist jetzt in diesem Jahr so akut, dass man mal wieder muss ein Exempel statuieren, beziehungsweise, dass sie müssen zeigen, wir gehen im Fall sehr kritisch mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten um und auch mit der Geschichte. Und wenn ihr uns, liebe Filmemacherinnen und Macher, den Mahnfinger zeigt, dann würden wir das auch würdigen. Und da gibt es ja ein paar Kandidaten, die in diesem Jahr in diese Kategorie fallen, allen voran natürlich Killers of the Flower Moon, der mit einem dunklen Kapitel der amerikanischen Geschichte aufräumt. Wenn die Jury oder wenn die Academy findet, das wäre jetzt auch mal ein Thema, das man unbedingt auch mal würdigen muss, dass man das mal unter die Leute gebracht hat und wieder so ein bisschen zum Gesprächsthema ist geworden, kann es gut sein, dass der Film ausgezeichnet wird. Ob schon irgendein ja nicht unbedingt an erster Stelle hatte als Anwärter für einen Oscar. Was natürlich auch nicht zu missachten ist, ist die ganze Black Lives Matters-Thematik, die im Film American Fiction thematisiert wird und insbesondere die interessante Frage, wie eigentlich die ganze Black Lives Matters-Bewegung so ein bisschen die Weisen für ihr Thema hat gemacht, so für ihr eigenes Schuldgefühl ein bisschen zu beruhigen. Das ist jetzt einfach gesagt, so ein bisschen das, wo der Film drauf eingeht, mit dem Jeffrey Wright, der Hauptrolle, übrigens ein wunderbarer Film, den würde ich sehr empfehlen. Also wenn die Academy findet, hey, das ist jetzt so ein aktuelles, akutes Thema, vielleicht müssen wir dem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben, dann kann es gut sein, dass der Film ausgezeichnet wird. Dann haben wir natürlich die ganze Thematik Emanzipation, wo ja Barbie angeblich jetzt zum Thema gemacht. Ihr wisst ja, ich bin da nicht ganz einverstanden, dass das auf eine gelungene Art und Weise gemacht ist worden. Aber eben, das wäre so die Message, die der Film eigentlich hat wollen liefern. Und darum kann es gut sein, dass vielleicht Barbie dann doch von Academy ausgezeichnet wird. Das Gleiche könnte man aber sagen von Poor Things, wo ja auch so ein bisschen Coming-of-Age-Geschichte erzählt von jemandem, der sich emanzipiert und irgendwie so ein bisschen auf die gesellschaftlichen Gegebenheiten schießt und sich selber irgendwie den Weg durchbahnt und sich ein Bild macht von dieser Gesellschaft. Auch wieder eine Geschichte über Emanzipation, wenn man so will, einfach gesagt und von mir aus gesehen halt auch ein bisschen auf eine kreativere Art und Weise erzählt wird. Aber eben Barbie und Poor Things könnte man ganz banal sagen, gehen in eine ähnliche Richtung. Und wenn die Academy findet, das ist jetzt gerade das Thema, dann könnte einer von diesen beiden Filmen ausgezeichnet werden. Und last but not least haben wir The Zone of Interest, den ich gestern gesehen habe, also am 2. März, wo auf eine ganz bedrückende Art und Weise so eine Momentaufnahme von einer Familie, von einer Nazi-Familie darstellt, die gerade vis-à-vis vom Konzentrationslager zu Auschwitz lebt und mit ihrem banalen Familienleben, das sie so an den Tag legen, die Gräueltat, die gerade nebendran passiert, irgendwie so ein bisschen das Absurde abdriften. Das mal ganz einfach zusammengefasst, was der Film ist. Also der hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Und wenn die Academy findet, ja, das dunkle Kapitel aus der deutschen Geschichte muss man unbedingt nochmal in Erinnerung rufen. Dann kann so gut sein, dass der Film ausgezeichnet wird. Was hier natürlich so ein bisschen der Streitpunkt könnte sein. The Zone of Interest ist auch als bester fremdsprachiger Film nominiert. Und darum gehe ich mal davon aus, so ähnlich wie das ja im Westen nichts Neues letztes Jahr passiert ist, dass The Zone of Interest unbestritten von mir aus gesehen, da gibt es keinen anderen Entscheid, The Zone of Interest als bester, also fremdsprachige Film stimmt ja nicht mehr, es heisst ja mittlerweile beste internationale Film ausgezeichnet wird und das fällt beim besten Film jemand anderem muss überlassen. Das wären so ein bisschen die brisante Themen aufgreifen, die eben, wie gesagt, je nachdem, wie die Academy drauf ist, einer von denen könnte gewinnen. Wer da so ein bisschen ausser Konkurrenz läuft, ist von mir aus gesehen The Holdovers. Das ist ein auf eine Art zynischen, mit schwarzem Humor gespickten und gleich sehr warmherzigen Film über einen aufkeimenden Vater-Sohn. Beziehung würde ich jetzt nicht sagen, ich würde sagen, es ist sogar eine Vater-Sohn-Freundschaft. Mit dem Paul Giamatti in der Hauptrolle, der ja auch Anwärter ist für einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Der Film an sich erzählt jetzt nichts, was, ich muss sagen, aktuell brisant und diskutabel ist. Aber irgendwie auch so eine herzige Geschichte erzählt auf eine wunderbare Art und Weise und mit einem wunderbaren Humor. Also ich hatte diesen Film sehr gern gehabt. Kommt für mich so auf eine Stufe, so ein bisschen wie Poor Things, aus anderen, völlig anderen Gründen. Also, beide Filme kann man nicht vergleichen. Aber von mir aus gesehen, und darum auch, könnte der von mir aus gesehen auch einer von den heissen Anwärter sein für einen Oscar, wenn man einfach findet, hey, wir haben im Moment so viel Scheiß, was auf der Welt passiert. Vergessen wir das alles für ein Moment und tauchen wir ein in eine Geschichte, die jetzt nicht sehr speziell tönt. Es geht um einen Lehrer, eben Paul Giamatti, der zusammen mit ein paar Schülern im Elite-Internat muss bleiben über Weihnachten, wo er unterrichtet und sie eingeschult sind, weil sie aus irgendwelchen Gründen nicht zu ihren Eltern heim können. Und aus dieser Situation heraus entstehen eben ganz viele schöne Sachen, die der Film einem vermittelt. Wie gesagt, schwarzhumorig und zynisch, aber auf eine Art und Weise auch sehr herzlich. Und darum kann es sein, dass die Academy vielleicht auch das auszeichnet. Ist jetzt aber einer, der von der Thematik her jetzt nicht so ins Auge sticht, dass man ihn auszeichnen müsste. Das Gleiche gilt von mir aus gesehen auch ein bisschen für Anatomie d'une Chute mit Sandra Hüller, die ja als beste Hauptdarstellerin nominiert ist. Da geht es um eine Frau, die verdächtigt wird, dass sie ihren Mann ab dem Balkon geschossen hat und der stirbt dann. Und der Film erzählt eigentlich die Geschichte vom Unfall oder von dem vermeintlichen Mord an, über die Ermittlungen bis hin zur Gerichtsverhandlung und darüber aus. Und es ist eine sehr spannende Geschichte, 2,5 Stunden vergehen wie im Flug. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so originell ist, dass man dem Film Oscar geben muss. Der wird wahrscheinlich in anderen Kategorien wird der sicher abräumen, aber sicher nicht hier. Dann gibt es für mich noch zwei Filme, die stehen eigentlich außer Frage, dass die überhaupt eine Chance haben auf einen Oscar in der Kategorie «Beste Film». Da wäre zum Beispiel «Maestro», das Biopic von Bradley Cooper über einen Komponist und das Musical-Genie Leonard Bernstein. Er hat da probiert, das Leben von ihm zu verfilmen. Und was mir an diesem Film gefällt hat, ist der Fokus. Er ist zwar hammermässig gespielt, von Bradley Cooper natürlich und auch von Carey Mulligan, die seine Frau spielt. Die beiden sind wirklich sackstark. Und natürlich macht auch die Make-up-Arbeit extrem viel aus in diesem Film. Aber von der Geschichte her nicht wirklich Oscar-würdig. Ich weiss nicht genau, was der Bradley Cooper mir über die längste Zeit von diesem Film eigentlich erzählen will. Die letzten 30 bis 40 Minuten, dort wird es ein bisschen klar und das ist von mir aus gesehen auch der stärkste Teil von dem ganzen Film. Aber rundum ist es so ein bisschen Larifari. Zwar schön gemacht und gut inszeniert, aber das haben andere Biopics, wie zum Beispiel Walk the Line, wo es ja um das Leben von Johnny Cash ist gegangen, haben das schon ein bisschen besser hergebracht. Und darum von mir aus gesehen überhaupt kein Film, der Hoffnungen darf machen für den besten Film. Und das gilt auch für «Letzte im Bunde», der nominiert ist für den besten Film «Past Lives». Das ist ein Film aus Südkorea und handelt hier von zwei Südkoreanern, einem südkoreanischen Schüler und einer südkoreanischen Schülerin, die sich mit 12 verlieben, also sozusagen Sandkastenliebe aufbauen. Dann muss sie aber auswandern mit ihren Eltern auf Kanada und als junge Frau geht sie dann weiter auf Amerika. Und so Anfangs 20 sind sie, glaube ich, es probiert er, sie ausfindig zu machen. Er ist immer noch in Südkorea. Und er findet sie dann auch. Und er durch sie skypen, telefonieren recht häufig und weiss sich echt treffen. Aber das Treffen kommt nicht zustande. Und er vergeht wieder ein paar Jahre. Beide haben Mitte 30 schon überschritten. Er ist gerade in Pause mit seiner Freundin, weil sie sich nicht ganz einig sind, wie es mit ihrer Beziehung so weitergehen soll. Sie ist geheiratet. Also sie hat einen Mann geheiratet in den Staaten, damit sie eine Green Card bekommt. Also das ist so die permanente Aufenthaltsbewilligung, die man in den USA muss haben, dass man dort darf bleiben. Und die bekommt man eben am einfachsten, wenn man heiratet. Sie entscheiden sich aber dann, die beiden Sandkastenliebenden, sage ich jetzt mal, oder früheren Sandkastenliebenden, dass sie sich gleich treffen wollen. Und dann ist so ein bisschen die Frage von diesem Film, ja, sind jetzt beide in einem neuen Leben angekommen oder will das Schicksal so, dass sich die Sandkastenliebe halt doch noch zur Liebe vom Leben entwickelt. Und die gehört schon, ist eine relativ simple Geschichte, die man schon etliche Mal gehört hat. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man vor Seiten Academy gewusst hat, oh, wir müssen jetzt irgendwie noch einen 10. Film auf die Liste nehmen mit den Nominierten für den besten Film. Und ja, was könnte man jetzt da noch nehmen? Ah ja, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir genug divers sind, oder? Das zeigt ja die Liste eigentlich recht gut. Und dann ja komm, wir nehmen doch noch etwas aus dem asiatischen Raum. Aber was haben wir da eigentlich gut? Aha, ja, Past Lives wäre doch noch so etwas, knallen wir da auch auf die Liste. Aber eben, wie gesagt, das ist für mich so ein bisschen eine Verlegenheitsnomination und nicht wirklich chancentechnisch auch von mir aus gesehen auf dem letzten Platz, dass der Film Oscar könnte bekommen. Aber eben, vielleicht gibt es ja wieder Überraschungen, wie es das ja schon in der Vergangenheit häufig gegeben hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich hoffe, dir auch und habt ein bisschen Sitzleder oder Losleder, das sieht man zwar nicht, aber ja, jetzt soll gelten, Losleder mitgenommen. Und dir, Bodo, wünsche ich viel Schnauf und auch viel Energie, dass du das durchstehst, den Livestream zu machen. Und mach mir bitte keine Schande, gell? Und jetzt habe ich die Schande definitiv gemacht, weil es gibt Schlimmeres, als den Livestream nicht machen, wenn man es schon gross angekündigt hat, beziehungsweise dir hätte es gar nicht mitbekommen, dass ich das geplant habe, aber der Bodo vor einer Woche hat das Gefühl gehabt, das wird stattfinden. Und darum tut es mir leid, dass ich dich jetzt in der Hinsicht enttäuscht habe. Du hast mich aber auch ein bisschen enttäuscht, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil du einen Film vergessen hast, wo ja gestern Abend am meisten abgeräumt hat. Was ja vielleicht so ein Zeichen könnte sein. Oppenheimer, der ja 7 Oscars abgeräumt hat, wie wir wissen. Ich möchte aber nicht allzu fest vorgreifen, sondern jetzt gleich noch in die Oscar-Verleihung noch einsteigen, die letzte Nacht stattgefunden hat. Obwohl es jetzt noch interessant war, da nochmal reinzuhören, was dort mit diesen Prognosen, was dort so, oder ich so das Gefühl hatte, wenn man jetzt schon weiss, wie es dann rausgekommen ist. Ihr wisst es vielleicht noch nicht, wie gesagt, wenn ihr heute nach dem ganzen Tag nicht informiert habt. Und darum fangen wir doch an mit der Oscar-Verleihung 2024 hier auf den Filmsünder mit einem kleinen Rückguck, wie ich so gerne sage.
Alright, light on the set.
Camera speed.
Sound production, take one.
Action!
We're in a race against the Nazis. And I know what it means. If the Nazis have a bomb.
Sir, I don't understand.
That's glaringly apparent.
I can't fail this class.
Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can.
Are those human remains? You guys have a permit for that?
Shut the fuck up, Philip.
Flip? You don't talk to me like that.
You want me to beat your ass?
I'm just...
Fuck out of here, Philip! I will eat your sweater vest for dinner.
Always been a fucking douche.
Money flows freely here now.
I do love that money, sir.
What age are we living in? One can be as free as one likes without guilt or confession. Please, I know exactly who you are.
Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
I did not kill him.
That's not the point.
Ja, jetzt fuckt es mich eben gleich, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil irgendwie hat das ganze Zeug, das ich da vorbereitet habe, gestern schon viel besser funktioniert. Aber ja, ist ja gleich, ich wollte jetzt da nicht rumjammern, weil es bringt euch jetzt im Nachhinein auch nichts mehr, wenn ich mich jetzt da selber bemitleide, dass ich es dann gleich nicht geschafft habe. Ihr habt es gehört, das war ein Zusammenschnitt von allen Filmen oder fast allen Filmen, die nominiert waren für den besten Film. Außer Barbie haben wir da nicht gehört und Poor Things auch nicht, aber Poor Things habe ich ja vor kurzem ein bisschen ausführlicher besprochen hier auf diesem Kanal. Könnt ihr noch nachhören, die Folge, die findet ihr. Und Barbie hätte mir echt so ein Späßchen erlauben wollen, weil jedes Mal, wenn Barbie einen Oscar gewonnen hat, dann hätte ich mir den hier oder hätte ich den hier einspielen
wollen. Hi Barbie!
Hi Ken!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Ken!
Hi Ken!
Ja, und im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte den Knopf gar nicht so wahnsinnig viel gebraucht, weil Barbie ja eigentlich relativ viel Nominationen gehabt, für das ja alle gefunden haben, ja, nein, Barbie ist bei den Nominationen übergangen worden. Hey, nein, es waren gleich 7 Nominationen gewesen, oder sogar 8. Ich glaube, 8 waren es gewesen. Also immer noch in Top 5 ist gekommen mit den meisten Nominationen, hat jetzt aber an den Oscars wie ich es schon erwartet habe, für den besten Song gewonnen. Aber nicht für den Song, den ich gedacht habe. Ich hätte gedacht, dass es «I'm Just Ken» wird, aber es ist jetzt der Worte von Billie Eilish. «What was I made for?» Und darum hätte man jetzt das da hier nur einmal einspielen müssen.
«Hi Barbie!»
«Hi Ken!»
«Hi Barbie!»
«Hi Barbie!»
«Hi Barbie!»
«Hi Barbie!»
«Hi Barbie!»
«Hi Barbie!»
«Hi Ken!»
«Hi Ken!»
Okay. Ist ja jetzt eigentlich auch egal, jetzt wollte ich nicht zu fest vorgreifen, weil jetzt gehen wir doch mal ein bisschen chronologisch durch. Die Oscar-Verleihung 2024, die ist wieder vom Late-Night-Host Jimmy Kimmel moderiert worden und wie schon letztes Jahr ist es eine relativ gemächliche Sache gewesen. Also nicht wirklich so, dass er gross angegeckt wäre, wie man das vielleicht bei anderen, der Ricky Gervais zum Beispiel, der ja auch Golden Globes nominiert hat, der hatte da schon so ein bisschen mehr Pfupf gehabt bei seinen Moderationen. Und der Jimmy Kimmel, der ist so ein bisschen auf der sicheren Seite gewesen, würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt nicht schlecht. Also auch das, was ich jetzt nachgeschaut habe, aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig bahnbrechend gewesen. Ausser ein Scherz, den er sich erlaubt hat, wo wirklich auch mein schwarzer Humor bereicht hat. Das war gerade so bei seiner Intro-Speech, die er gehalten hat. Das machen die Hosts oder Moderatoren am Anfang. Erzählen sie mal so ein bisschen, wer alles nominiert ist und blablabla. Und da hat es einen kleinen Seitenhieb gegeben. An unsere deutschen Freunde, die ja dieses Jahr auch wieder recht stattlich unterwegs waren, wenn man so die Nominationen anschaut. Also ich denke da zum Beispiel an Sandra Hüller, die ja als beste Schauspielerin, als beste Hauptdarstellerin, muss man ja sagen, nominiert war. Für «Anatomie d'une Chute», wo ich ja vorhin in dieser Vorausschau ja schon darüber geredet habe. Dann ist ja Sandra Hüller auch indirekt nominiert gewesen, sage ich jetzt mal, für «The Zone of Interest», wo ja als bester Film ist nominiert gewesen und als bester internationaler Film, wo er den auch gewonnen hat, was ich ja schon vermutet hatte. Und Wim Wenders ist ja als deutscher Regisseur auch noch nominiert gewesen. Und glaube als letztes einfach noch ein weiterer deutscher Film, der nominiert worden ist, oder mit deutscher Beteiligung, sage ich jetzt, «Das Lehrerzimmer», wo als bester internationaler Film nominiert war. Aber eben, wie ich schon gesagt habe, «The Zone of Interest» hat das dann natürlich gerissen, was von mir aus gesehen auch berechtigt und auch erwartbar ist gewesen. So, jetzt, eigentlich kann ich über etwas anderes reden. Der Seitenhieb von Jimmy Kimmel als Moderator, der schon ziemlich am Anfang in der Oscar-Sendung ist, da hat er gegen «Zone of Interest» ein Witzli lakaien, das ich eben, wie gesagt, recht witzig gefunden habe. Ist vielleicht nicht jedem sein Humor.
Sandra, two movies. Sandra plays a woman on trial for murdering her husband in Anatomy of a Fall and a Nazi housewife living next to Auschwitz in the Zone of Interest. And while these are very heavy subjects for American moviegoers, in Sandra's native Germany, they're called rom-coms.
Bei «Zone of Interest» geht es um das heavy Thema, eben Holocaust, Drittes Reich und so weiter. Und der Jimmy Kimmel hat eben gesagt, ja, dass das bei den Amis normalerweise heavy Themen sind. In Deutschland wären das Rom-Coms. Und ich habe das so mitbekommen, dass da gewisse Leute nicht ganz verstanden, was sie mit dem sagen. Es hat, glaube ich, ein Witz sollen sein, weil es halt bei «Zone of Interest» um das Familienleben geht, vor einer Nazi-Familie, die gewisse wie vom KZ Auschwitz lebt, und das habe ich jetzt mittlerweile zum dritten Mal gesagt, einfach auch, dass die hingerste und der letzte Check, um was es geht, und halt um die Ehe zwischen den beiden. Höss, wo ja der Leiter ist vom KZ Auschwitz, und seine Frau, wo eben gespielt wird von Sandra Hüller, und ich hätte das so gemeint, ja, eben, das wäre so eine Rom-Com. Aber eben, wie gesagt, ein Witz gsi vom Jimmy Kimmel, und von mir aus gesehen, ich glaube auch der, der am besten gezogen hat, auch für mich. Am besten gezogen, was Nominationen und auch die Auszeichnungen angeht, ist ja wie gesagt Oppenheimer gewesen, ganze 7 Oscars gewonnen, unter anderem eben auch für den besten Hauptdarsteller. Der Cillian Murphy hat da das Goodix Manly dürfen entgegennehmen, und er ist das erste Mal nominiert gewesen für einen Oscar und hat ihn jetzt ja gewonnen. Und man muss auch sagen, ich habe auch schon bei mir eine Prognose gesagt, ich möchte zum Cillian Murphy sehr gönnen, wenn er gewinnt. Hätte aber auch am Paul Giamatti mögen gönnen, wo ich den dann noch umgeschwenkt bin, dass ich gefunden habe, wahrscheinlich gewinnt der Giamatti, einfach auch, weil er halt auch schon länger unterwegs ist. Also, nicht, dass der Cillian Murphy nicht lange unterwegs ist im Filmbusiness, aber gleich, dass der Paul Giamatti jetzt schon genug manchmal übergangen ist worden, dass sie so vielleicht so eine Symbolisches, wie sie das ja beim DiCaprio schon gemacht hat, oder ja, jetzt sollte er doch endlich mal gewinnen. Der Oscar ist jetzt nicht eingetroffen, sondern Cillian Murphy hat eben gewonnen und was ich von ihm so recht sympathisch gefunden habe. Er hat eine sehr kurze Oscar-Rede gehabt, also das war nicht mal 2 Minuten gewesen, das Ganze mit der Ankündigung, dass er gewonnen hat, plus seine Dankesrede, das hat alles zusammen 2 Minuten gedauert, also sehr straff und auch sehr nüchtern von ihm präsentiert worden, wo er Merci gesagt hat.
I'm a little overwhelmed. Thank you to the Academy. Chris Nolan and Emma Thomas, it's been the wildest, most exhilarating, most creatively satisfying journey you've taken me on over the last 20 years. I owe you more than I can say. And I'm a very proud Irishman standing here tonight, so...
Also so schnell ist es auch nicht gegangen. Ich nicht, dass das Gefühl hat, dass ich... Es war so kurz gewesen, aber ich musste es natürlich jetzt ein bisschen zusammenstraffen. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Eigentlich eine sehr nüchterne Dankensrede gewesen, hat mir aber gleich gefallen und man hat es mit Freude auch angesehen. Oder? Ich glaube, er war halt einfach auch ein bisschen auch überfordert und überwältigend gewesen von der ganzen Situation. Und wenn wir schon von Cillian Murphy reden, müssen wir auch über einen zweiten reden, der ausgezeichnet ist worden. Und zwar der Robert Downey Jr., der ja beste Nebendarsteller gewonnen hat, auch für Oppenheimer. Und der Robert Downey Jr. ist schon 3-mal nominiert gewesen für einen Oscar, unter anderem beste Hauptrolle in den 90er Jahren für Chaplin, wo er ja den Charlie Chaplin gespielt hat. Und dann als beste Nebendarsteller für Tropic Thunder. Er hat beide nicht gewonnen, wie wir jetzt wissen. Aber gestern ist er jetzt endlich gewürdigt worden für sein schauspielerisches Können. Und das hat ja noch so einen speziellen Hintergrund, weil der Robert Downey Jr. ja ein Zeitchen auch recht Drogenproblem hatte und recht lange auf der Bildfläche verschwunden war. Dann hat in den 2000er sein Comeback gehabt, einerseits mit Kiss Kiss Bang Bang von Shane Black und dann natürlich auch als Iron Man Ende 2000er, wo er so seinen zweiten Frühling erlebt hat. Und mittlerweile mit Oppenheimer sein dritten Frühling, muss man ja fast sagen, weil er ja jetzt lange auf die Iron Man Rolle ist reduziert worden und man nicht so genau gewusst hat, ja, kommt denn da noch irgendetwas Schlaues von dem Robert Downey Jr.? Er hat ja nach Iron Man oder nach seiner Iron Man Karriere hat er ja noch einen riesen Flop gehabt mit dem Dr. Doolittle, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Aber jetzt hat er bei Oppenheimer wie eben den dritten Frühling noch dürfen erleben und ist schon gewürdigt worden jetzt mit dem Oscar als bester Nebendarsteller und im Gegensatz zum Cillian Murphy hat sich der Robert Downey Jr. als ein oder andere Späßchen erlaubt in seiner Dankesrede.
I'd like to thank my terrible childhood and the Academy in that order. I'd like to thank my, I'm a veterinarian, I meant wife Susan Downey over there. She found me a snarling rescue pet and you love me back to life. That's why I'm here.
Das waren jetzt so ein bisschen die logischen Gewinner gewesen, wenn man jetzt so in den Kategorien der Schauspielenden schaut. Da hat es jetzt nicht grosse Überraschungen gegeben, wenn man mal so sagen, beste Nebendarstellerin hat, der Win Joy Randolph gewonnen von den Holdovers, also sie hat dort eine Nebenrolle gespielt gehabt. Und ich habe ja zwar Emily Blunt, habe ich ja prognostiziert, ist dann auch nicht eingetroffen, aber Divine Joy Randolph ist auch bei allen Wettbüros, so würde sagen, recht hoch im Kurs gewesen. Von denen hat man jetzt da keine grosse Überraschung erlebt, aber die vierte schauspielende Kategorie, der ist schon ein bisschen eher, weil da ist es noch schwierig gewesen, zum sagen, wer gewinnt jetzt effektiv. Und da geht's um die beste Hauptdarstellerin. Da haben wir eben, wie gesagt, Sandra Hüller gehabt für Anatomie d'une Chute, wo sehr gut können sein, dass sie gewinnen. Dann haben wir Carey Mulligan für Maestro, der ja dort eine wunderbare Leistung abgeliefert hat. Vor allem, wie ich gesagt habe, in den letzten 35 bis 40 Minuten, wo mir den Film, oder beziehungsweise vor allem wegen ihr, den Film dann plötzlich doch noch hat angefangen gefallen. Dann haben wir den Ned Benning in Nyatt. Das ist Verfilmung von Diane Nyatt, also das Biopic über Diane Nyatt, die ja Profischwimmerin war und dann im höheren Alter mit über 60 doch noch ihren grossen Traum hat erfüllen, dass sie von Kuba auf Miami schwimmt. Und das ist schon sehr eine eindrückliche Geschichte. Also den Film könnt ihr auf Netflix schauen, wenn ihr das wollt. Von mir aus gesehen hat mich der auch sehr gepackt. Da ist man wirklich in diesen 2,5 Stunden, oder wie lange der Film dauert, ist man wirklich voll dabei. Und der Annette Bening hat man sich auch mögen gönnen, weil sie ist mittlerweile ihre 5. Nomination und sie ist schon jedes Mal übergangen worden. Darum kann es auch gut sein, dass sie in den Jahren, die noch darauf folgen, dann vielleicht gleich auch noch plötzlich so den DiCaprio-Moment hat, wo man sie dann vielleicht für einen Film auszeichnet, wo ihre Schauspielerleistung vielleicht nicht so raussticht. Aber wenn wir ehrlich sind, hat die einfach auch genug manchmal abgeliefert, dass sie es verdient hat. Dann haben wir Lily Gladstone gehabt für Killers of the Flower Moon, die erste indigene Nominierte, die es jemals gegeben hat, den Oscars, auch in dieser Kategorie, wo ich ja gesagt habe, die wird wahrscheinlich gewinnen, ist dann nicht eingetroffen, sondern jemand anderes hat gewonnen, und zwar Emma Stone für Poor Things. Und ihr hätte es ja gewünscht, schlussendlich habe ich ja nicht für sie gestummen, sage jetzt mal, dass ich Prognose machen würde, dass sie gewinnt, aber ich hätte es ihr gewünscht und darum habe ich mich auch sehr gefreut, hat sie dann am Schluss gewonnen. Und Emma Stone war halt auch einfach wieder wunderbar herzig auf der Bühne, da musste man einfach auch wieder müssen schmunzeln.
Boy, my dress is broken. I think it happened during I'm Just Ken. I'm pretty sure. Oh boy, this is really overwhelming. Sorry, okay. My voice is also a little gone. Whatever.
Ja, sie war scheinbar auch völlig überwältigend gewesen, dass sie jetzt den Oscar gewonnen hat, obwohl ich ja muss sagen, völlig verdientermaßen. Und blöderweise ist noch ihr Kleid kaputt gegangen. Ich glaube, der Reissverschluss hing nicht mehr so gut gehabt. Und sie hat gesagt, dass das passiert muss sein, während I'm Just Ken, wo der Ryan Gosling ja performt hat, also gesungen hat, mit der Armada Kens, die ihn da unterstützt haben, und der Gastauftritt vom Slash, also dem Gitarrist von Guns N' Roses. Und ja, so ein bisschen das inoffizielle Highlight ist gsi von dieser ganzen Oscar-Verleihung, oder auch zumindest, wenn man ganz viele Medien hinzuzieht. Und ich kann mich jetzt leider keinen Ausschnitt spielen, aber es bringt auch nichts, weil rein hören würde auch nicht so Spass machen, wenn man das Video dazu nicht sieht. Und darum habe ich das auch verlinkt in den Shownotes, dann könnt ihr das noch nachschauen, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt. Emma Stone hat ihr Kleid kaputt gemacht. Es hat aber gestern am Abend an der Oscar-Verleihung auch Leute gegeben, die sind schon von Anfang an ohne Kleider auf die Bühne gegangen. Da hat es eine ganz lustige Situation gegeben, wo es um das beste Kostümdesign ging, also um die Verkündigung, wer das gewonnen hat. Und da hat man der Wrestler John Cena für einen recht lustigen Auftritt irgendwie können überzeugen. Also der Hintergrund ist, dass 50 Jahre her ist, seit es so eine Situation gegeben hat an den Oscars, wo der David Niven, also der berühmte britische Schauspieler auf der Bühne, hat müssen Gewinnerin oder einen Gewinner ankünden, und da ist jemand Blut über die Bühne geflitzt dort. Und diesen Moment wollte man jetzt hier nachmachen und hat eben der John Cena dazu genötigt, dass er Blut auf die Bühne geht. Ja, er hat sich dann aber ein bisschen ziert, obwohl das natürlich alles auch gespielt ist. Aber eben, lassen wir doch einfach schnell rein in die Szene.
You know, honestly, you should feel shame right now for suggesting such a tasteless idea.
Oh, it's supposed to be funny.
The male body is not a joke.
Mine is.
No, it's not.
You wrestle naked, why not?
Dude, I don't wrestle naked. I wrestle in jorts.
Jorts are worse than naked. Come on.
Ja, eben eine lustige Situation. Und allgemein sind die Oscars auch wieder ein bisschen witziger gewesen als im vergangenen Jahr und auch nicht ganz so langweilig, wie man das aus den vergangenen Jahren erlebt hat. Die Oscars haben ja so ein bisschen von ihrem Charme verloren oder auch so von ihrer Grazie oder ihrem Glamour. Habe ich ja letztes Jahr erzählt. Das ist jetzt das Jahr wieder ein bisschen besser geworden. Eben, ich habe nicht die ganze Sendung gesehen. Ich habe heute wirklich so einen Schnelldurchlauf gemacht mit so ein bisschen Highlights und so. Und da hat es mir auch gedacht, dass es wirklich wieder ein bisschen lustiger und kreativer war. Und auch wieder selbstironisch. Beziehungsweise man hat halt auch gemerkt, dass der ganze Streik vom letzten Jahr ihnen wieder so ein bisschen Aufwind gegeben hat. Oder? Dass die ganze Schauspielerriege auch wieder merkt, was man eigentlich an ihnen sollte haben und von mir aus gesehen wieder so ein bisschen Motivation versprüht haben und eben auch so ein bisschen Selbstironie. Und da hat natürlich auch ein Thema nochmal müssen Platz finden, wo wir ja letzten Sommer die ganze Zeit davon geredet haben, das berühmte Barbenheimer-Zeugs. Wenn man ja so die ganze Award-Season, wie man dem sagt, also die Verleihungssaison auf gut Deutsch, wo ja Barbie und Oppenheimer ja immer so auch ein bisschen gegeneinander antreten sind, nachdem dass sie ja schon letzten Sommer den grossen Fight hatten, wer spielt denn mehr Geld in der Kinokasse, haben sie das natürlich nochmal aufleben lassen, die ganze Diskussion. Und da haben zwei auf der Bühne Platz genommen, Emily Blunt, die ja nebenan, also die Frau von Oppenheimer gespielt hat, und der Ryan Gosling, der Ken gespielt hat in Barbie. Und sie hat sich da ein bisschen gestichelt auf der Bühne, aber das war auch recht unterhaltsam gewesen, muss ich sagen.
And the way this award season's turned out wasn't that much of a rivalry, so just let it go! So,
it's true, you guys are doing very well, you know, congratulations.
Thanks.
But you know, I think I kind of figured out why they call it Barbenheimer and they didn't call it Oppen Barbie.
Why?
Well, I think you guys are at the tail end of that because you were riding Barbie's coattails all summer.
Ja, also kurz zusammengefasst, Emily Blunt hat ja der Ryan Gosling so ein bisschen hoch genommen, weil ja sie sowieso die ganze Award-Season dominiert haben und Barbie da nie gross Konkurrenz gsi für sie. Und Ryan Gosling hat dann auch gefunden, ja gut, aber eben letztes Jahr, als es um das Kino-Einspielergebnis gegangen ist, da war halt echt Oppenheimer schon ein bisschen das Schwänzli von Barbie. Und darum hat man sie auch Barbenheimer genannt und nicht Oppen Barbie. Weil ja offensichtlich Barbie immer die Nase vorne hatte. Also das mache ich auch übersetzt. Ja, weitere lustige Situationen hat es auch gegeben. Und da ist für mich eine rausgestochen. Oder zumindest heute im Nachschauen ist für mich eine rausgestochen, die ich gefunden habe, Mann, jetzt könnte doch eigentlich der Jimmy Kimmel auch mal das Moderationszepter an jemand anderes übergeben, der ebenfalls sehr talentiert wäre und auch sehr lustig wäre, auch, wo ich auch noch ein bisschen mehr Biss würde reinbringen in die ganze Oscar-Geschichte. Weil eben, wie gesagt, Jimmy Kimmel, der ist immer so ein bisschen auf der Bremse gestanden, ein bisschen, ausser jetzt eben der Witz, den er über Sandra Hüller und Deutschland gemacht hat. Aber es ist, hat ja das Gefühl, es würde auch gut tun, wenn man dort wieder mal etwas würde wechseln in Moderation. Und da ist eben eine auftreten, mehrmals sogar an der Oscar-Verleihung. Sie hat für Barbie hat sie nochmal einen Einspieler gehabt, aber sie ist schon noch live auf die Bühne gekommen und das ist Kate McKinnon. Sie hat ja Weird Barbie gespielt in Barbie und ist auch ein fester Bestandteil von Saturday Night Live. Und Kate McKinnon ist zusammen mit der America Ferrera, die ja nominiert war als beste Nebendarstellerin, auch für Barbie. Sie durfte Gewinner bekannt geben für die besten Dokumentarfilme, also die besten Dokumentarlängfilme und die besten Dokumentarkurzfilme. Und da hat es auch noch eine Situation gegeben, wo ich recht schmunzeln musste, als ich das gesehen habe.
These awards honor the best in documentary filmmaking. Films that give us real stories about real life. Jurassic Park, Jurassic World Dominion.
Kate, no. No, those aren't documentaries.
What do you mean?
No, Kate, the dinosaurs weren't real.
Oh, America, not you too.
No. No, I know the dinosaurs were real, but in the movies they were CGI. There was a documentary about it.
My God, Dr. Spielberg, sir. Is this true? Wow.
Ja, aber vielleicht sollte jemand Kate McKinnon mal sagen, dass Jurassic Park-Reihe kein Dokumentarfilm-Reihe ist. Aber eben, eine witzige Situation habe ich gefunden. Was mich fast noch witziger gedünkt hat, jetzt sind wir da so ein bisschen querbeet, ein bisschen im Zeug rumgeirrt. Wer hat denn den besten Film gewonnen? Ja, ihr könnt euch das denken, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Es war Oppenheimer gewesen, natürlich. Und das ist fast die witzigste Situation gesehen, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Der Al Pacino hat dürfen verkünden, wer jetzt den Oscar für den besten Film gewonnen hat. Und da wäre ja 10 nominiert gewesen. Der hat am Anfang gehört von dieser Folge, wer da alles dabei ist gewesen. Und der Al Pacino hat das so, ich weiss eben nicht, hat er das echt ernst gemacht oder ist er wirklich langsam so senil? Aber eben, nein, es ist recht lustig, wie unspektakulär, dass eigentlich die wichtigste Kategorie an den Oscars verkündet ist worden.
10 wonderful films were nominated, but only one will take the award for Best Picture. And I have to go to the envelope for that. And I will. Here it comes. And Maria, I see Oppenheimer. Yes. Yes, Emma Thomas, Charles.
Er hat sich nicht mal Mühe gemacht, überhaupt alle aufzuzählen, die nominiert waren. Ah ja, das müssen alles auch wahnsinnig gute Filme gewesen sein, hat er gesagt. Also ja, ob er den überhaupt einen gesehen von denen. Nein, aber ich glaube schon, dass das extra gemacht ist. Ich habe es recht lustig gefunden. So, das Highlight vom ganzen Abend, der beste Film wird angekündigt, und Al Pacino macht einen auf senile alten Sack. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Also das von mir ist gesehen, so ein bisschen die Highlights, die ich jetzt im Nachhinein noch mitbekomme über die Oscar-Verleihung. Andere Kategorie, die ich vielleicht noch gerne schnell möchte ansprechen, weil das hier auch schon Thema ist in diesem Podcast, ist die Kategorie «Bester Animationsfilm», wo ja alle gefunden haben, da wird ja garantiert «Spider-Man Across the Spider-Verse» ausgezeichnet. Und ich habe ja gesagt, nein, der Miyamaki, weil es ja sein letzter Film ist, wo er gesagt hat, dass er den mich, der Junge und der Raya, werden auszeichnen, also The Boy and the Heron auf Englisch. Und das ist tatsächlich eingetroffen und da hatte ich schon ein bisschen Freude gehabt, weil das sonst nicht so auf dem Radar war, glaube ich, von denen, die Oscar-Prognosen gemacht haben. Darum habe ich mich sehr gefreut. Nach Filmmusik möchte ich auch noch schnell ansprechen. Da habe ich ja mir Poor Things gewünscht gehabt, weil das ein sehr kreativer Filmscore ist. Hat leider nicht gewonnen, sondern noch da war es Oppenheimer gewesen, wo ich den aber schlussendlich auch drauf tippt habe. Und darum eigentlich auch ganz okay. Nein, was haben wir? Den Song habe ich schon gesagt gehabt, das ist ja aus Barbie gewesen. What Was I Made For Billie Eilish, beziehungsweise ihre Brüder schreibt ja auch die Songs, glaube ich, mit ihr zusammen. Und das macht sie mittlerweile zur jüngsten zweifachen Oscar-Preisträgerin. Und ich muss sagen, darf ich das jetzt so sagen? Ich glaube, da bin ich mit beiden nicht ganz einverstanden, was sie gewonnen hat. Also No Time to Die war ja der letzte oder der erste, was sie gewonnen hat, und ich ja überhaupt kein Fan bin vom Song. Und hier finde ich eben auch ein bisschen, sie macht immer ein bisschen das gleiche Prinzip. Es ist ja alles so ein bisschen langweilig. Also da hätte es der anderen viel mehr mögen können, und das wäre Diane Warren. Das ist eine, die ist schon seit 35 Jahren immer wieder nominiert für irgendwelche Filme, die sie Songs geschrieben hat dafür. Und zum Teil gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. Mittlerweile war das ihre 15. Nomination gewesen. Allein in den letzten 10 Jahren ist sie 9-mal nominiert worden, hat aber bis jetzt in dieser Kategorie noch nie gewonnen. Und darum hat auch die Oscar Academy aus Verlegenheit letztes Jahr gefunden, ja, geben wir ihr doch mal den Ehren-Oscar. Einfach nur so, dass sie doch auch mal einen Oscar bekommen hat. Und das ist eben letztes Jahr passiert. Darum habe ich auch das Gefühl gehabt, sie wird das Jahr nicht ausgezeichnet. Aber ihr hätte es sehr mögen gönnen, wenn sie für The Fire Inside mit Flaming Hot den Oscar gewonnen hätte. Aber eben zumindest hat sie mittlerweile einen Ehren-Oscar, wo ja immer so ein bisschen Verlegenheits- Oscars waren, dünkt es mir jetzt ein bisschen, das sieht man auch wieder an denen, die ausgezeichnet wurden dieses Jahr. Da haben wir Angela Bassett, die ja letztes Jahr bei vielen so ein bisschen Stirnrunzel ausgelöst hat, dass sie nicht gewonnen hat für Black Panther 2. Haben ja alle gesagt, sie wird dort auf jeden Fall als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet, was dann nicht eingetroffen ist. Und darum jetzt der Verlegenheits-Move. Oh ja, jetzt tun wir Angela Bassett mit dem Ehren-Oscar auszeichnen, und dann ist die Geschichte auch gegessen. Und das Gleiche gilt für Mel Brooks. Der hat auch einen Ehren-Oscar bekommen in diesem Jahr. Immerhin würdig man sein filmisches Arbeiten auch mal ein bisschen. Ich meine, der Mann ist jetzt 98. Ach, es wäre schön, wenn er jetzt die 100 noch voll bekäme, aber das sehen wir die irgendwann. Das wären noch die Ehren-Oscars gewesen. Und den besten Kurzfilm möchte ich hier auch noch schnell erwähnen. Und zwar ist das auch der, den ich gesagt habe. Das ist «The Wonderful Story of Henry Sugar» von Wes Anderson, den ich auch ganz herzig gefunden habe. Ist Roald Dahl-Verfilmung, also beziehungsweise es basiert auf einem Buch von Roald Dahl, der ja wo Kinderbücher geschrieben hat. Und jetzt hat Wes Anderson so eine Kurzfilmreihe gemacht, wo er diverse Kurzgeschichten von Roald Dahl verfilmt hat. Und «The Wonderful Story of Henry Sugar» ist eben auch einer von denen, und der hat jetzt auch den Oscar als besten Kurzfilm bekommen. So, Jetzt können wir ja Bilanz ziehen, wie korrekt ich unterwegs war. Und ich musste schmunzeln, weil ich ja, als ich so die Liste angeschaut habe, wer jetzt da alles gewonnen hat und so ein bisschen verglichen habe mit meiner Liste, habe ich so gedacht, nein, Scheiße, du bist völlig daneben gewesen. Aber ich habe gemerkt, so schlecht bin ich gar nicht gewesen. Immerhin 13 habe ich bereicht. Und das wäre in dem Fall genau gleich viel wie letztes Jahr. Gar nicht mal so schlecht, würde ich jetzt mal behaupten. Obwohl, ja, man hätte vielleicht mehr können erraten, wenn ich auf die sichere Schiene wäre gegangen und Oppenheimer ein bisschen mehr hätte prognostiziert, wäre ich auch dort ein bisschen besser unterwegs gewesen. Das war mir eigentlich auch wurscht gewesen, weil ich halt auch das Gefühl habe, manchmal, es gibt vielleicht noch ein bisschen Überraschungen, aber hat es jetzt eigentlich ausser der beste Hauptdarstellerin nicht grosse gegeben, das Jahr an der Oscar-Verleihung. Aber eben, wie gesagt, ist trotzdem ein schönes Erlebnis gewesen, jetzt heute nochmal mich ein mit dem Thema zu befassen. Mir hat auch Spass gemacht und ich bin jetzt gleich overall so recht zufrieden, wie das ist rausgekommen mit den Oscars, weil ich dann gleich noch so ein paar Sachen vorausgesagt habe, die dann vielleicht andere Filmfans nicht haben gesehen haben. Und darum ja, ist mein Ego da wieder ein bisschen befriedigt. Das wär's von den Oscars. Ich habe ja euch versprochen, dass wir auch noch ganz kurz auf eine andere Preisverleihung schauen, die traditionellerweise immer einen Abend vor den Oscars vergeben wird. Und das ist das Goldige Himbeere, die Razzie Awards. Und da hatte ich noch fast ein bisschen mehr Freude, weil da habe ich wirklich rechte Punktlandungen habe ich da geschafft. Ich habe doch dann gesagt, dass Winnie the Pooh, Blood and Honey, die Horrorverfilmung, die ja erst hätte passieren können, weil die Rechte an der Figur Winnie Pooh freigegeben sind, also das Copyright, das existiert jetzt nicht mehr, und darum kann man mit dieser Figur machen, was man will. Und da hat es jetzt in diesem Jahr letztes Jahr einen ganz schlechten Horrorfilm gegeben, mit schlechten Maskeneffekten und Zeug und Sachen, und darum habe ich ja gefunden, dass wahrscheinlich die Goldige Himbeere das mal ein bisschen abstrafen möchte, weil ja jetzt in diesem Jahr auch das Copyright-Recht am ersten Mickey-Maus-Film ausgelaufen sind und man darum mit der Figur aus dem ersten Mickey-Maus-Film, die ja noch nicht so ausgesehen hat wie jetzt die Variante, die man mehrheitlich bei Disney sieht, aber gleich, man kann jetzt die Mickey-Maus-Figur einfach missbrauchen für irgendwelchen Scheissdreck. Und darum habe ich das Gefühl gehabt, dass man echt schon nur zum Zeigen, hey, jetzt im Fall längt es dir jemanden, dass man den Winnie Pooh abstraft. Und das haben sie ja gemacht. Hat ganze 5 Auszeichnungen bekommen mit den Goldigen Himbeeren. Und die habe ich alle 5 getöpft gehabt. Schlussendlich habe ich 7 von 9 Treffern gelandet, also von 9 Kategorien. Und da bin ich jetzt schon ein bisschen stolz drauf. Also wir haben unter anderem noch Megan Fox, die 2-mal ausgezeichnet wurde. Eine ist als schlechteste Darstellerin für Johnny und Clyde. Ein Film, den ich nicht gesehen habe. Wird ich wahrscheinlich auch nicht schauen, wenn ich das jetzt hier lese. Und für Expendables 4, wo sie als schlechteste Nebendarstellerin auch noch ist ausgezeichnet wurde mit einem Goldigen Himbeere. Dann hat es 2 gegeben, die ich nicht getöpft habe. Und das wäre einerseits der schlechteste Hauptdarsteller. Da habe ich nämlich den Vin Diesel vorausgesagt für Fast X, wo ich gefunden habe, das wäre doch jetzt mal schön, wenn man da mal ein Exempel statuiert und ihn mal ein bisschen bremset. Hey, Alter, komm, passt ja für die Reihe. Mal ein bisschen bremsen. Nein, aber der John White hat hier gewonnen. Der ist auch ein grandioser Schauspieler eigentlich, aber ich glaube, der hat in diesem Film auch wirklich nicht so eine wunderbare Leistung abgeliefert. Und der Film heisst Mercy. Keine Ahnung, ich habe noch nie etwas von dem gehört und ich werde ihn auch nicht schauen. Und die andere Kategorie, die ich falsch bin gelegen, ist beim schlechtesten Nebendarsteller. Da habe ich ja vorausgesehen, dass der Mel Gibson ausgezeichnet wird für Confidential. Da hat jetzt aber der Sylvester Stallone einmal mehr gewonnen. Und der ist ja nach wie vor der Rekordhalter, was die Goldige Himbeere angeht. Der ist dann 2016 schon mal, hat er den Erlöserpreis bekommen für Goldige Himbeere, weil er dann ja für einen Oscar ist nominiert worden für Creed. Aber trotzdem, er sammelt immer noch ganz frivol und mit Vorbegeisterung könnte man fast meinen, Goldige Himbeeres. Aber eben, das kratzt der Sylvester Stallone wahrscheinlich auch nicht gross. Aber der Erlöserpreis finde ich nämlich noch spannend. Mit dem werden immer Leute ausgezeichnet, die früher mal für ein Goldiges Himbeere nominiert waren, aber dann oder sogar gewonnen haben, besser gesagt. und dann irgendwann durch ihre Leistungen wieder befreit oder wieder rehabilitiert werden, weil sie wunderbare Leistungen gemacht haben. Und es sind meistens Filme, wo man sie dann erlöst dafür. Das Jahr war es aber etwas anders, weil da hat man nämlich der Fran Drescher den Erlöspreis 2024 gegeben. Und das ist ja die Nanny. Man kennt sie vielleicht noch aus der 80er, 90er Jahre Serie. Die ist auch nicht unbedingt so als Schauspielerin sehr berauschend. Also, die hat auch so eine dumme Komödie immer so mitgespielt, die wirklich auch so wirklich goldiges Himbeere-Material ist. Aber die hat mich jetzt auch erlöst, weil sie letztes Jahr als Präsidentin von SAG-AFTRA, also von Screen Actors Guild, wo ja die Gewerkschaft ist von den Schauspielerinnen und Schauspielern in den USA, in Hollywood. Sie hat sich ja dort extrem eingesetzt und so und hat dort so die Karre geschrissen und darum ist sie jetzt für den Einsatz dann ist sie jetzt erlöst worden von goldigen Himbeeren. So, jetzt muss ich jetzt schnell schauen auf mein Checkbüchlein. Ist da alles abgehandelt, was man noch müsste abhandeln? Ja, tipptopp. Ich glaube, wir haben alles gehabt. Ist jetzt trotzdem, dass es keine Live-Sendung geworden ist, irgendwie jetzt gleich gefunden. Hat jetzt noch gefällt, noch schnell darüber zu reden. Ich hoffe, euch hat es auch Spass gemacht zum Zuhören. Und wie das ja so meistens der Fall ist, kann ich jetzt auch schon etwas ankünden, was gleich wird passieren. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil das jetzt gerade das Wochenende ist gefixt worden, den Termin für die Podcast-Folge aufzunehmen. Und zwar ist das Jahr das 40-Jahr-Jubiläum von Breakfast Club, von dem wunderbaren Film von 1984, Coming-of-Age-Film, wo ihr wahrscheinlich auch die meisten davon gehört habt. Und für das Jubiläum zu zelebrieren, habe ich mich mit dem zusammentun, oder wollte ich mich mit dem zusammentun, in ein paar Wochen, wo wir erstens mal über Breakfast Club reden, natürlich, zu diesem Jubiläum, aber noch ein paar andere Coming-of-Age-Filme aus den 80er Jahren ausgepackt haben, die wir unbedingt besprechen wollen. Und da verrate ich jetzt noch nicht, um welche Filme es geht, aber ich verrate euch, mit wem, und es ist der wunderbare Marc Bachmann, der sich da auch wieder einmal zu den Filmsündern gesellt. Und das freut mich natürlich ungeheim. Da gibt es da wieder mal so einen wunderbaren Fünfer-Olymp, wo wir über die besten Coming-of-Age-Filme aus den 80er Jahren reden können. So, bis dorthin gibt es hier rein gar nichts mehr zu hören und auch nichts mehr zu sehen. Und darum geht hey, geht ins Bett. Es gibt nichts mehr zu sehen und nichts mehr zu hören hier.
All right, move on. Nothing to see here. Please disperse. Nothing to see here, please.
Okay, that's a wrap.